Wieder mal eine spannende Geschichte, die wir haben in unserem Anlauf auf Weihnachten zu, die Weihnachtsmänner, so haben wir sie ja getauft. Und jetzt habe ich diesen Pointer noch nicht, dass ich da weiterklicken kann, aber sonst dürft ihr einfach schon mal die nächste Folie nehmen, dass wir ganz kurz, bevor wir auf die Geschichte heute eingehen, nochmal zurückblicken von den vergangenen Sonntagen, was wir da erlebt haben. Wunderbar. Und zwar haben wir ja gestartet, dass wir aus dem Alten Testament gesehen haben, Jesus wurde schon lang vorhergesagt, vorher angekündigt und das auf ganz unterschiedliche Art. Bei David hat Gott gesagt, er schenkt uns mit Jesus einen Tempel, einen geistlichen Tempel. Gott schenkt uns mit Jesus einen König. Gott schenkt uns mit Jesus einen eigenen Sohn, seinen eigenen Sohn. Also diese Vorhersage wurde schon gemacht, die sich dann in Jesus erfüllt hat. Bei Jesaja haben wir dann gemerkt, es konkretisiert sich auch nochmal dieser König, der eigene Sohn, wie er kommt in den Gottesknechtsliedern, nämlich dass die Strafe auf ihm liegt, auf dass wir Frieden hätten und durch seinen Wunden sind wir geheilt. Und dann haben wir einen kräftigen Sprung gemacht, sind einige Jahre vorgesprungen zu Josef, haben ihn gesehen, der eher eine Randerscheinung so ist, aber man doch viel von ihm lernen kann, nämlich er war gehorsam und tat, was Gott ihm aufgetragen hat und dass Jesus eigentlich der wahre Josef in dem Sinn ist, dass er wirklich bis zum Tod den Gehorsam durchgezogen hat gegenüber Gott, also dass er gehorsam war bis in den Tod hinein. Vielleicht hat sich schon der ein oder andere gewundert, warum ich meinen Kopf immer so nach da oben recke. Irgendwie sind wir hier, ist das Bild wieder rausgeflogen, deswegen sehe ich hier vorne nichts mehr, sondern muss selber gucken. Alles klar, vielen Dank. Ja, ist immer so unscheinbar, die Technik. Ne? Wenn sie läuft, kriegt es keiner mit und wenn es nicht läuft, dann denken alle, was ist passiert? Genau, und letzten Sonntag haben wir noch den Zacharias angeschaut, wo wir gemerkt haben, es gibt begründete Hoffnung in Hoffnungslosigkeit. Nicht nur Hoffnung, es gibt begründete Zuversicht in Hoffnungslosigkeit. Also wenn die Dinge, wenn die Stürme toben und wenn die auch über Jahre oder Jahrzehnte hinweg toben, Gott kommt. Das ist auch, was wir an Weihnachten feiern. Gott kommt. Er kommt mitten hinein in unsere Situation. Er kommt. Und heute Morgen in der Geschichte von Simeon, das finde ich so spannend und begeistert mich auch total, da sind ja zwei Personen, die sind völlig fasziniert von einem kleinen Kind, das sie vorher nie gesehen hatten, dass ihnen eigentlich völlig unbekannt ist. Es gibt auch nicht mal verwandtschaftliche Verhältnisse irgendwie. Es war ein Kind unter vielen, das beschnitten werden sollte nach der Verordnung im Gesetz, was die Juden damals zu tun pflegten, ja, alle frommen Juden. Und dieses Kind hatte auch noch kein Wunder vollbracht. Seine Zeit war ja noch nicht gekommen. Es hatte auch noch keine vollmächtige Predigt oder sonst irgendwas gehalten. Die Leute waren auch noch nicht entsetzt über das, was Jesus gelehrt hatte. War ja noch viel zu klein, ne? Und doch, obwohl es nur ein kleiner Bub war, der zur Beschneidung gebracht worden ist, doch kommt Simeon und später auch die Hanna und sie sehen Jesus und sie sprechen ein prophetisches Wort und freuen sich und sind dankbar. Warum? Warum? Und ich persönlich glaube, dass es nur so zu erklären ist, dass der Heilige Geist Simeon und Hanna den Vorhang zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt, der da hängt, der hat er vor ihren Augen weggenommen. Und sie haben nicht nur das kleine Kind gesehen, sondern die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Woher wissen wir das? Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das muss man sich mal zergehen lassen. In diesem kleinen Kind wohnt die ganze Fülle. Die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Was siehst du? Was siehst du, wenn du an Weihnachten in die Krippe schaust und das Kind anblickst? Was siehst du dann? Die ganze Fülle Gottes leibhaftig? Ich habe ein interessantes Bild mitgebracht. Vielleicht hat es der ein oder andere schon diese Woche entdeckt. Das lag im Gemeindebrief der Kirche mit dabei und ich fand, das war so passend. Deswegen habe ich es euch hier mitgebracht, dieses Bild. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Bild anschaut. Ich fand es im ersten Moment verwirrend. Ja, da sucht man irgendwie diesen Ruhepunkt, das so viel, das da irgendwie so ganz wild durcheinander. Und dann findet man diesen Ruhepunkt in der Mitte. Und dann entdeckt man die Fülle drumherum in Form der Schöpfung und der unzähligen Tiere, die um diese Mitte herum kreisen, um dann vielleicht zu sehen und zu entdecken, dass Gott, der Vater rechts oben, so segnend seine Hände hält, um dann weiter zu entdecken, dass Jesus eingewickelt ist mit dem Gewand von Gott Vater als Zeichen, er ist Gott gleich. Gott selbst liegt in dieser Krippe. Oder mit Kolosser 2, Vers 9 eben zu sagen, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Daher nochmal die Frage, was siehst du, wenn du in die Krippe schaust und das Kind anblickst? Was bedeutet Jesus für dich und dein Leben? Wie sehr bestimmt er dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen und dein Vollbringen? Oder anders gesagt, kannst du wie Simeon sagen, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Mit ihm habe ich alles, die ganze Fülle der Gottheit. Und dann ist das genug. Es ist doch interessant, nur weil Jesus die Fülle der Gottheit oder weil in Jesus die Fülle der Gottheit wohnt, kann Jesus auch sagen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Oder wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Oder wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Oder ein Dieb kommt nur, um zu schlachten, zu stehlen und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und das in voller Genüge haben sollen. Oder meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Oder wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir könnten gerade so weitermachen. Die Frage ist doch ganz schlicht und einfach, glaubst du das? Glaubst du das? Leben in voller Genüge bei Jesus Christus? Wahre Freiheit, Auferstehung und Leben. Wir haben das auch in der Einleitung schon gehört, ne, von dem Liedermacher oder Lieder, der das Lied gedichtet hat. Auch im Anblick des Todes, die Auferstehung und das Leben. Daher nochmal die Frage, was siehst du denn, wenn du im Advent in die Krippe schaust, siehst du die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig? Paulus konnte sagen, in Philipper 4, 12 bis 13, ob ich nun wenig oder viel habe, Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder auch einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Überfluss und Mangel. Ich habe alles durch Christus. Er gibt die Kraft, die ich brauche. Oder wie Petrus zu Jesus sagt, als dieser eine herausfordernde Predigt hält und anschließend die Leute so alle nach und nach gehen und dann er seine 12 engsten Jünger fragt, wollt ihr denn auch gehen? Da antwortet Petrus, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Herr, wohin sollten wir denn gehen? Denn du hast Worte. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus ist genug. Jesus ist genug für dein Leben. Du brauchst nichts hinzufügen. Glaubst du das? Simeon sieht Jesus und sagt, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Ich habe Jesus gesehen und das ist genug. Ich habe ihn erkannt. Die Fülle der Gottheit, die in ihm liegt. Glaubst du das? Ich finde es immer wieder interessant, was man in der Welt, aber auch in den christlichen Kreisen hört, was man alles braucht, um glücklich oder erfüllt zu sein. Da reicht Jesus oftmals nicht. Jesus und ein erfüllender Job oder Jesus und eine erfüllende Sexualität oder Jesus und Zeichen und Wunder, Jesus und Erfolg im Leben, Jesus und ihr versteht, je mehr wir den Fokus auf das Zweite legen, also nicht mehr auf Jesus, umso mehr bestimmt das unser Leben. Und wir fangen an, diese Vorzeichen zu vertauschen und sind dann auch manchmal noch verwundert, warum unser Herz nicht zur Ruhe kommt. Weil mein Herz nicht mehr in Jesus zur Ruhe kommt. Und ich glaube, je mehr wir unser Leben in Jesus verlieren, desto einfacher können wir mit unserem Job auch umgehen. Dann ist der Job nicht lebenserfüllend. Dann leben wir nicht, um zu arbeiten, sondern unser Leben ist in Jesus Christus verortet. Und je mehr wir unsere Identität von Jesus her definieren und bestimmen lassen, je mehr er Raum in unserem Leben einnehmen darf, desto weniger Raum nimmt dies die Sexualität ein. Dann bestimmt nicht dein Sex dein Leben, sondern die Freiheit in Jesus Christus, das Geschenk der Sexualität entfalten zu dürfen. Oder Jesus und Zeichen und Wunder. Ich erlebe Christen, die von Wunder leben. Und wenn dann mal Wunder ausbleiben, was dann? Dann fließt ihr Christsein ganz schnell den Bach runter. Und da muss man irgendwie einfach noch mehr glauben oder noch dies tun und das und jenen besuchen oder was auch immer. Versteht ihr, wir vertauschen die Vorzeichen und dann wundern wir uns, warum die Freude an unserem Herrn erlischt. Die Gelassenheit, die Selbstbeherrschung, die Geduld und die Liebe, warum die immer weniger wird. All die Früchte des Heiligen Geistes, die in unserem Leben ja doch zum Tragen kommen sollten. Ich glaube, je mehr Jesus unser Denken, unser Reden, unser Handeln und unser Fühlen bestimmt, desto mehr werden wir auch Wunder und Zeichen erleben und sehen. Aber bitte dreht den Fokus nicht herum. Denn es werden viele Zeichen und Wunder geschehen im Namen Jesu und Jesu wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Ihr seid nicht von mir. Alles nachzulesen in Matthäus 7, 15 bis 23, habe ich auch mal gepredigt vorletzten Sommer. Es sind viele Kräfte hier in dieser Welt am Wirken. Erst vor ein paar Tagen, da las ich in den Nachrichten, dass Meditieren heilende Wirkung auf Leib, Seele und Geist hat. Und ein Medizinstudent jetzt mit seinem Professor, der will das untersuchen, weil er das selber erlebt hat, wie er durch fernöstliche Meditation von Depressionen geheilt wurde. Versteht ihr, unser Fokus sollte auf dem ruhen, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig anwesend ist. Und dann bleiben Zeichen und Wunder auch nicht aus, aber wir leben nicht davon, sondern wir leben von der Fülle in Jesus Christus. Oder Thema Erfolg. Ich leiste gerne etwas. Ich liebe es, wenn Dinge gelingen, gar keine Frage. Aber wenn ich da meinen Wert und mein Sein daran knüpfe, dann steht das auf wackeligem Boden. Und das kann auch geistlicher Erfolg sein. Das kann ganz schnell zur Falle werden, wenn es plötzlich darum geht, wie viele Menschen hast du bekehrt, wie viele Wunder hast du erlebt, wie groß ist deine Gemeinde, wie viele sind zu diesem Event gekommen oder wie viele Klicks hat deine Predigt und so weiter. Völlig egal. Das ist alles schön und gut. Und das kann auch unglaublich hilfreich sein, mutig voranzuschreiten und Jesu Auftrag ganz praktisch auch in dieser Welt zu leben und zu tun, gar keine Frage. Aber unser Fokus sollte nicht darauf ruhen, sondern auf Jesus Christus. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, das ist ja unglaublich schwierig, überall muss ich aufpassen, es gibt überall Gefahren und Hilfe. Wie mache ich das, dass jetzt Jesus wirklich das Zentrum meines Lebens bleibt und dass er der Mittelpunkt ist und dass mein Blick auf ihm ruht und nicht auf anderen Dingen? Dann kann ich dich trösten und sagen, es ist eigentlich gar nicht schwer. Und ich kann dir das auch ganz praktisch machen für dein Leben. Die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass du Jesus als deinen Herrn und Heiland in dein Leben einlädst. Das kann mit einem ganz schlichten Gebet passieren, mit Bitte um Vergebung und Versöhnung für die Sünden. Na, und dann erstens, lies die Bibel. Sie ist das offenbarte Wort Gottes. Lies sie. Zweitens, bete. Bespreche deine Gedanken, deine Gefühle, deine Emotionen. Bespreche es mit Gott. Beten heißt reden mit Gott. Was dich aufwühlt, was dich beschäftigt, leg es ihm zu Füßen. Drittens, suche Gemeinschaft mit anderen Christen. Klär das nicht alleine. Ein Solo-Christentum gibt es nicht. Gott hat dich in seine Gemeinde gestellt und hineingesandt. Dort ist dein Platz. Viertens, geh fröhlich in den Alltag im Vertrauen und der Erwartung, dass Gott dich durch seinen Heiligen Geist führt und leitet. Geh mit dieser Erwartung in den Alltag. Er führt und leitet dich. Er hat es uns zugesagt, uns versprochen, uns verheißen. Du musst keine Angst haben. Und dann fünftens, tu das, was dir Gott in seinem Wort sagt. Na, könnt ihr auch nochmal die Predigt mit den Weihnachtsmännern Josef, tu das einfach. Ganz simpel. Und dann sechstens, wenn du versagst, und das wird passieren, dann geh doch bitte zum Kreuz. Rechtfertige dich nicht selber. Mach diesen Fehler nicht, dich selbst irgendwie vor dem Menschen oder vor Gott zu rechtfertigen, sondern geh zum Kreuz und empfange dort Gnade und Barmherzigkeit. Er möchte dich krönen damit. Und dann kannst du siebtens wieder in der Kraft des Herrn aufstehen, wieder fröhlich in deinen Alltag gehen, Gott vertrauen und erwarten, dass er in deinem Alltag Großes tut. Und erwarte das, ganz konkret, dass er durch dich zu den anderen Menschen spricht, dass er durch dich in deinem Alltag wirkt. Denn er hat es verheißen, er hat es uns zugesagt. Und dann bleibt Christus in unserer Mitte. Ich möchte an diesem Punkt auch nochmal ganz kurz auf einen weiteren Punkt um bei Simeons Geschichte eingehen. Nämlich als Simeon und Hanna Jesus sehen, da sprechen sie durch den Heiligen Geist ein prophetisches Wort. Ein Wort, das es ja durchaus in sich hat. Da lesen wir zum Beispiel, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbart werden. Das ist Luther-Übersetzung. Also durch Marias Herz wird es gehen. Und ich habe jetzt eine ganz simple Beobachtung, die ist nicht empirisch belegt, sondern schlicht von mir eine Beobachtung in den letzten Jahren als Landesjugendreferent, aber auch jetzt hier in den letzten Jahren, wo ich hier mit euch unterwegs sein durfte, dass christliche, im christlichen Bereich prophetische Worte immer mehr hin tendieren zu einem persönlichen Horoskop. Wann wird was, wie, wo passieren? Und am Ende ist natürlich alles gut und alles nett. Man könnte so sagen, mein Leben, mein Jesus, mein Horoskop. Ist auch interessant, wenn die Propheten das im Alten Testament so verkündet hätten, dann wären sie nicht so unbeliebt gewesen. Ja, sie haben deutlich verkündet, was passieren wird, und das war meistens Gericht und auch warum. Wegen der Schuld des Volkes. Sie haben gemahnt und zur Umkehr gerufen, und das war auch das Ziel der Prophetie, dass das Volk sich selbst erkennt und ihre Sünden und umkehrt zu Gott. Prophetie hat immer einen Ruf zur Umkehr. Segen von Gott ist doch kein Selbstzweck. Damit es mir ach so gut geht und ich mit Gottes Verheißung mein Leben so möglichst angenehm gestalten kann. Nein, Segen von Gott ist, damit du als Gesegneter von Gott ein Segen für diese Welt bist. Auch im Neuen Testament lesen wir in Korinther 14, könnt ihr alles nachlesen, das ganze Kapitel, dass Prophetie zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung der Gemeinde geschieht. Durch prophetische Worte werden Menschen, die noch nicht glauben, überführt werden, was in ihrem Herzen verborgen ist, wird dann offenbart werden und sie würden dann hinfallen, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig anwesend ist. Das ist Prophetie. Und dann wird auch dort weiter gesagt, wenn zwei oder drei prophetisch reden, dass die anderen darüber urteilen sollen, ob es von Gott ist. Und ich wundere mich manchmal, wie dann hier und dort überall gesagt wird, ja, Gott hat gesagt und da redet jemand. Und meistens ist es einfach nur irgendwie erbaulich und schön und tröstend, dass es dann alles wieder gut ist und sonst irgendwie. Und ich habe den Eindruck, da verkommt die Prophetie zum persönlichen Horoskop. Wir reden hier im Auftrag Gottes. Und unser Leben ruht in Gottes Hand und nicht in persönlichen Wünschen. Und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und mit göttlichem Anstrich und dann malen wir das Ganze noch und dann ist gut. Prophetie zielt hinein in dein Leben und ruft zur Umkehr. Und ganz ehrlich, hier in der Gemeinde haben wir noch viel Luft nach oben, was prophetische Rede anbelangt. Ich sehe zärtliche Pflanzen heranwachsen und ich hoffe und ich wünsche mir, dass es auch in ein paar Jahren dann wirklich auch hier selbstverständlich ist, dass Prophetie in der Gemeinde ausgesprochen wird, aber es auch geprüft wird. Nicht um Recht zu haben. Ja, viele prüfen die Dinge nur, um Recht zu haben. Und es geht nicht um Recht zu haben, sondern es geht darum, dass wir von Gott, dass wir das Ganze an Gottes Wort prüfen und überprüfen und dann mit Freude und Dankbarkeit empfangen, was Gott uns sagt und was er uns mitteilt. Und deshalb mahnt uns ja auch der Apostel Paulus, dass wir diese Gabe der Prophetie, neben der göttlichen Gabe der Agape-Liebe, dass wir danach streben sollen. Das ist die Gabe, die nach der göttlichen Gabe oder nach der göttlichen Liebesgabe, der Agape-Liebe, ist es die Gabe, nach der wir am meisten streben sollen. Warum? Weil dadurch eben die Gemeinde erbaut, ermahnt und getröstet wird. Oder man könnte es auch so sagen, damit Christus mit seiner ganzen Fülle der Gottheit leibhaftig anwesend ist, dass wir das erleben dürfen, dass Christus hier ist. Und er hineinspricht. Damit wir durch den Heiligen Geist die tiefen Höhen und Breiten und Weiten der Liebe Gottes mit all seinen Nachfolgern erkennen dürfen. Nämlich Christus. Damit unser Zentrum Christus bleibt und ist. Damit wir wie Simeon dann sagen können, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben den Heiland gesehen, mehr brauche ich nicht. Das reicht, Christus reicht. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Dieses prophetische Wort darf euch in der restlichen Adventszeit darf das euch begleiten. Daher nochmal die Frage, was siehst du, wenn du in die Krippe schaust? Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Amen.